SRF 2 Kultur.
Als er in den 1960er Jahren in den USA während des Harvard-Studiums irgendwann auf alte Zupfinstrumente stieß, war er verloren. Der damalige Student Hopkinson Smith hatte genau das gesucht, musikalisch. Mit seinen langen, feinen Händen zupfte er seither dieses alte, leise Instrument, die Laute, die seither längstens eine Renaissance hinter sich hat, unter anderem wegen Hopkinson Smith. Er gehört zu den internationalen Pionieren der Laute. Seit Jahrzehnten lebt Hopkinson Smith in Basel, und nachdem ich vor ca. 3 Jahren den Musiker schon mal zu einem kurzen Gespräch in seinem alten Haus in Basel getroffen hatte, habe ich ihn nun ins Studio eingeladen für die Passage auf SRF 2 Kultur. Ich will wissen, was Hopkinson Smith in den letzten 40, 50 Jahren als Musiker alles erlebt hat, wie er die alte Musikszene mitgeprägt hat, wie er die Technik und das Repertoire der Laute und anderer frühen Zupfinstrumente beeinflusst hat. Ja, und Hopkinson Smith hat die Einladung gerne angenommen und hier sitzen wir im Studio von SRF 2 Kultur. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Ich stelle Ihnen erstmal ein paar Fragen, also kurze Fragen, kurze Antworten. Es geht darum, dass die Hörerinnen und Hörer Sie etwas kennenlernen. Ihre Lieblingsfarbe?
Wenn die Sonnenuntergang ist so auf einem langen Horizont und dann wir haben eine Mischung von Gelb und Orange, das ist dann ein großartiger Moment.
Welche Charaktereigenschaft mögen Sie an anderen Menschen?
Klare Augen.
Was steht bei Ihnen immer im Kühlschrank?
So neulich bin ich auf Nicht-Laktose-Getränke gestoßen. Und da habe ich immer jetzt in der letzten Zeit Reisdrink oder Mandelmilch, diese Art Sachen.
Ihr Lieblingsschriftsteller?
Schriftsteller? Das kommt darauf an. Neulich habe ich viel von Seamus Heaney, der irische Dichter und Schriftsteller, gelesen. Er ist sehr inspiriert vom einfachen Leben in Irland und wirkt das mit einer hoch eloquenten und rührenden Sprache.
Was möchten Sie können, was Sie nicht beherrschen?
Ja, Bodybuilding ist nicht ganz meine Sache, aber ganz schnell zu rennen ist eine schöne Sache, immer wieder.
Eine Heldin, ein Held in Ihren Augen? Von früher oder von heute?
Ein großer Held von mir war der Musiker Emilio Pujol. Bei dem habe ich studiert, Gitarre, und er war so eine Figur, der die höchste Niveau im kulturellen Leben verwirklicht hat.
Was mögen Sie nicht an sich selber?
Oh, das sind sehr persönliche Fragen. Manchmal, ich bin so weggeblasen von einer Idee, dass ich ein bisschen zu viel einen Standort im täglichen Leben verliere.
Vielen Dank, Hopkinson Smith. Ich möchte Sie nun hier im Studio mit dem ältesten Stück, das wir von Ihnen im Archiv haben, und dem neuesten konfrontieren, das ich im Archiv von Ihnen gefunden habe. Und es geht los zuerst mit dem ältesten, das wir hier von Ihnen haben. Und jetzt das neueste Stück, das wir von Ihnen hier in unserem Musikarchiv haben.
Kann man denn,
Ja, Hopkinson Smith, was geht in Ihnen vor, wenn Sie diese zwei Stücke hören? Das eine ist von 1978. Das sind die Duetti Italiani mit Paul Odette, einem anderen Lautenisten, der auch Karriere auf dieser Laute gemacht hat. Und die neueste ist Mariana Flores, die Sopranistin, eine Daulen-CD, die Sie gerade neu eingespielt haben. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie diese zwei Aufnahmen hören, die so weit auseinander liegen?
Ja, mit den Älteren musste ich schon ein bisschen zurückdenken. Zuerst habe ich gemeint, es ist ein Lautenquartett, aber es sind zwei Lauten tatsächlich. Und so gut aufgenommen, dass richtig ein Raumgefühl und eine Energie vom Zusammenspiel spürt. Mhm. Und das Neueste, die auch ein Duo-CD ist, Duo-Platte, ist man in einer ganz anderen Welt. Es ist nicht die Welt der Renaissance-Tanz, sondern eine ganz raffinierte Welt, wo Sprache und Gestik und Musik zusammenkommen und mit natürlich der Text von der Sängerin Mariana Flores.
War denn Paul Odette ein wichtiger musikalischer Partner damals?
Ja, wir haben viel gemacht damals, einige Konzerte hier und da, und dann wir sind ein bisschen geografisch getrennt. Er hat viel in Amerika gemacht, obwohl er immer wieder in Europa ist. Und ich habe mehr immer wieder in Amerika, aber vor allem in Europa gearbeitet.
Ja, Hopkinson Smith, Sie wurden in New York geboren, im Winter, am 7. Dezember 1946. Was war das für ein Umfeld, das Sie als Kind hatten damals, in den 40er Jahren?
Wir haben ein bisschen in New York City gelebt, dann waren wir auf dem Land, in New York State. Und da waren im Winter zum Beispiel Schneeberge 2 Meter hoch. Wir haben Tunnels gebaut, Häuser im Schnee. Und da war ein See, da haben wir Schlittschuhfahren gelernt. Und da war ich in der Primarschule zum Beispiel.
Und Ihre Eltern, was waren das für Menschen? Aus welchem kulturellen Umfeld kamen die?
Ja, die waren schon gebildet. Mein Vater war Architekt und Fotograf. Und er ist rumgereist in der Welt, bisschen überall, Nordamerika, Südamerika, viel in Europa, Indien, Japan. Und wir sind manchmal mit ihm mitgefahren. Und meine Mutter hat Biologie studiert, war Lehrerin und dann Hausfrau.
Also das war so ein eher akademisches Umfeld. Sie haben dann auch in Harvard Musiktheorie studiert und eben, ich habe es schon gesagt, Sie haben dann irgendwann alte Zupfinstrumente entdeckt. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das ging damals in den 60er Jahren, war das wahrscheinlich dann. Wie war da die sogenannte alte Musikszene in den USA? Was war da los?
Man kann nicht unbedingt von USA, vom ganzen Land sprechen, aber Boston, wo ich gewohnt habe, im Greater Boston, das war schon ein Zentrum für Forschung, Instrumentenbau und Studium, vor allem in einige Institute, in Brandeis University, Harvard University und so weiter. Da waren tolle Bibliotheken, wo man doch Originaltablaturen finden könnte. Und ich muss sagen, in Harvard, in der Mikrofilmbibliothek von damals, war fast alle wichtigen Quellen des 16. Jahrhunderts. Und da habe ich vieles fotokopiert damals oder drucken lassen, um vom Original zu spielen.
Was war denn so der Funke, der gesprungen ist für die Laute? Wann war das?
So, das ist eine gute Frage. Man weiß nicht genau, warum eine Person zum Zupfinstrument, eine andere zur Klarinette, eine andere will nur Schlagzeug spielen und der vierte vielleicht Klavier. Das sind innere Resonanzen. Jeder hat Fähigkeiten, so innerlich in eine Richtung zu gehen mit dem Hören, mit dem Geschmack. Und die Zupfinstrumenten haben mich immer hingezogen. Und dann durfte ich ein Instrument, eine Laute, ausleihen von einer Sammlung. Und da, nach einem Jahr, habe ich dann selber ein Instrument bestellt von einem lokalen Instrumentenbauer. Und dann ist es einfach weitergegangen. Ich hatte zuerst klassische Gitarre nebenbei. oder besser gesagt, vor allem klassische Gitarre und Laute nebenbei gespielt. Und dann ist es das, hat das Ganze ist gewachsen und hat sich entwickelt.
Aber Sie waren doch eher ein Exot, nehme ich jetzt mal an, mit der Laute damals noch.
So, Exot ist ein Begriff von anderen. Okay. Ich war total in der Welt von diesem Instrument und diese Ästhetik, was dahinter steht, nach wie vor.
Bis heute. Ich habe Sie bis heute auch an einem Konzert gehört. Ja. Sie haben dann eben bei Emilio Puchol studiert, Sie haben ihn ja schon erwähnt, und bei Eugène Dambois. Was haben die beiden Ihnen mitgegeben?
So, ich bin vor allem hier in Basel, nach Basel gekommen, um mit Eugène Dambois zu studieren.
Er war schon an der Schola.
Er war schon an der Schola und er war eins von den wichtigen Führer von der lauten Bewegung, kann man sagen. Er hatte bei Walter Gerwig studiert und hier in Basel, in Köln, in Holland und ein paar anderen Stellen könnte man damals Laute studieren. Und ich bin speziell für Dambois hierher gekommen, ich dachte für ein Jahr.
Und inzwischen sind Sie, wie viele Jahre sind es jetzt?
Mehr als 40.
Mehr als 40 Jahre hier. Sie sind Schweizer Bürger auch, genau geworden. Ja, ich würde gerne, bevor wir auf Ihre Soloprojekte kommen, über die Jahre reden. Ich glaube, das waren 10, in denen Sie zusammen mit Jordi Savall, diesem katalanischen Gambisten und Musikforscher, ein Ensemble gründeten. Erstmal hören wir da kurz rein. Ja, das ist ein Stück von Marin Marais mit Jordi Savall, Ton Koopmann und Ihnen, also eine prominente Besetzung. War das damals eine gute Zeit, als Sie mit diesen Musikern, die ja auch eine Karriere bei Sie, alle drei sind wichtig für die Szene, war das eine gute Zeit?
Das hat tolle Momente gehabt. Ich meine, ich spiele Barockgitarre hier. Mhm.
Sie spielen eben nicht nur Laute, sondern auch andere alte Zupfinstrumente.
Und eigentlich die Gamba ist ein harmonisches Instrument in diesem Fall. Und es ist eher Rhythmus, was man ein bisschen hin und wieder spürt von unten, vom Cembalo vor allem und von der Gitarre. Ja, diese waren goldene Jahre oder besser gesagt Jahre mit goldenen Momenten, um dieses Repertoire zu erfinden. Irgendwie, ich glaube, das sind fast die ersten Male, dass die Theorbe und Barockgitarre als Begleitung für Barock-Solo-Musik waren. Und das sieht man überall jetzt in der Welt. Aber das waren Momente der Entdeckung.
Das waren so Pioniermomente, kann man sagen. Eben die Theorbe, das ist so eine Laute mit langem Hals, oder?
Ja, so eine Basslaute.
Eine Basslaute,
mit, genau. Mit viele Bässe und die geeignen sich für das Basso Continuo. Das Spiel, wo die Begleitung wird, improvisiert je nach bezifferten Bass.
Warum hat diese Zeit dann aufgehört?
Ja,
das Leben hat sich auseinander...
Ich meine, in kleineren Besetzungen waren die goldenen Momente für mich. Und als die Gruppen immer größer geworden sind, bin ich ein bisschen kleiner geworden, indem dass ich mich mehr auf die Solo-Repertoires für alte Zupfinstrument konzentriert habe. Und da gibt es enorm viel Musik und von höchster Qualität.
Ja, dann gehen wir doch weiter zu diesen anderen Projekten in der Passage hier auf SRF 2 Kultur mit dem Lautenisten Hopkinson Smith. Mein Name ist Annelies Berger. Wie Sie sagen, eben dann seit den 80er Jahren haben Sie viele Soloprojekte gemacht. Ihre Alben nehmen einen großen Platz ein hier bei uns im CD-Archiv, das ja inzwischen digitalisiert wurde. Und ein paar Namen stechen natürlich heraus. Und der wichtigste ist sicher John Dowland, den Sie öfter eingespielt haben, der Sie immer wieder interessiert bis heute. Dowland gilt ja als der englische Lautenist. Was hatte denn dieser Lautenist und Komponist, was andere damals eben nicht hatten?
Dowland hat einen lyrischen Sinn, was innerhalb der englischen Begabung für Melodie ausstrahlt. Und er hat einen Sinn für Melancholie und eine Tiefe in seinem musikalischen Gedanken, so wie in den Texten, die er für Gesang und Laute gesetzt hat, ist sehr rührend. Und er hat, ich meine, er ist nicht der erste Virtuos, sagen wir, in England für die Laute, aber die zweite, dritte Generation. Und er hat strukturell und von der Inspiration her großartige Kompositionen komponiert.
Er gilt ja als ein Meister der Traurigkeit. Er scheint ja eher die dunklen Seiten der Seele sehr gut zu verstehen. Es sind auch viele Songs in Moll. Warum zieht sie uns denn an, diese Musik, die den Schmerz eher oder die Traurigkeit ausdrückt? Was ist das, was uns da anzieht?
Ja, irgendwie jeder sensible Mensch erkennt was da drin. Und wenn man das hört oder das spielt, es wird rausgelassen und der Körper und Seele wird etwas befreit von diesen Gefühlen auf der höchsten Ebene.
Was war denn an ihm sonst noch so speziell? Sie haben mal gesagt, ich habe gelesen von Ihnen, dass Sie sagen, er hat immer mit der Laute in der Hand komponiert. Also er war wirklich für dieses Instrument sehr affin. Und spürt man das, wenn Sie jetzt die Laute in die Hand nehmen und anfangen, Dowland zu spielen? Spüren Sie, dass er ja eben sehr nahe an diesem Instrument war?
Ja, er gibt eine direkte, organische Beziehung zum Instrument. Und ich glaube, das mit Laute in der Hand habe ich mal geschrieben im Verhältnis zu den Liedern, weil Liedbegleitung ist mehr als die Hälfte von der lauten Produktion von John Dowland. Und man spürt, wie er gewisse Passagen von einer Seite zum anderen, wie die Melodien sich entwickeln in der linken Hand, in der rechten Hand. Und das ist, was ich meinte mit die Musik ist am Instrument selber geboren.
Mhm. Darauf kommen wir gleich auch noch auf die Lieder. Ich muss zuerst Ihnen noch ein Geständnis machen. Die CD, die Sie eingespielt haben, ungefähr 2004, die heißt A Dream, eine Dowland-CD. Und ich habe in meinem Schlafzimmer keine elektronischen Geräte. Mein Handy ist immer ausgeschaltet, das liegt in der Küche. Aber ich habe einen kleinen CD-Player, der sehr toll klingt. Und darin liegt meistens A Dream. Und diese CD, die begleitet mich immer, bevor ich schlafen gehe oder auch noch, wenn ich schlafe, manchmal sogar zum Einschlafen. Das ist diese CD A Dream von Ihnen, von John Dowland. Also ich kenne die in- und auswendig. Ich hoffe, Sie sind nicht beleidigt, weil sie unter anderem mich zum Schlafen bringt. Was sagen Sie dazu?
Der Schlaf kommt, wenn es bereit ist zu kommen. Und wir haben manchmal viel Gedanken am Tag. Und ich glaube, es gibt keine bessere Art, die Gedanken zu beruhigen, als mit Musik.
Dann hören wir uns ein Stück aus dieser Dream-CD an. A Melancholy Galliard für Laute von John Dowland, der von 1563 bis 1626 lebte. Hopkinson Smith, das Stück, was sagen Sie dazu?
Meine Mutter ist im Jahre 2015 gestorben. Und das war im Familienhaus in Upstate New York, wo ich als Kind gewohnt habe. Und sie lag unten im Schlafzimmer unten.
Also aufgebahrt.
Die Sonne hat geschienen, der Wind kam durch. Und sie hat da gelegen 3 Tage, tot. Aber dass alle Geister und so sich beruhigen könnten. Und ich war oben und hatte geübt. Und plötzlich habe ich gedacht, ich spiele für sie was. Und ich bin nach unten gegangen, war allein mit ihr im Zimmer und habe gerade dieses Stück Melancholy Galliard von Dowland gespielt. Ich hatte das jahrelang nicht gespielt und ich wusste auch nicht, dass ich das auswendig kannte. Aber das habe ich für sie als Abschiedsstück gespielt und das war ein sehr intimer und richtiger Moment auf eine Art.
Was für ein Zufall.
Das ist wahr. Und
dann, es ist ein Zufall, dass ich jetzt gerade dieses Stück gespielt habe.
Genau.
Also das war irgendwie so ein Moment, das ist Ihnen wie zugefallen, das Stück. Das war
genau.
So eine Eingebung.
Genau, genau.
Sind Sie denn selber eher ein melancholischer Mensch oder ein heller, fröhlicher? Wie würden Sie sich bezeichnen?
Ich bin von Melancholie bis verrückt lustig.
So wie A Mad Dog, eine weitere CD.
Vielleicht.
Es gibt eine CD von Ihnen, die heißt Mad Dog, ein sehr lustiger Titel, mit Stücken von Zeitgenossen von Dowland. Die haben Sie dann später eingespielt, nach diesem A Dream. Wir kommen aber jetzt eben auf die CD, von der wir schon geredet haben, die ganz neueste mit der Sängerin Mariana Flores, eine argentinische Sopranistin, deren Muttersprache natürlich nicht Englisch ist. Und sie hat sich hier schon für diese Stücke von Dowland auf dieser CD hat sie sich sehr in die englische Poesie versenkt. Und Sie haben da zusammen etwas draus gemacht. Erzählen Sie von dieser Aufnahme, Hopkinson Smith.
Ja, wir haben mehrere Projekte immer gehabt mit Marianne und manchmal mit der Barockgitarre, spanische Musik des 17. Jahrhunderts oder mit der Vihuela, spanische Musik des 16. Jahrhunderts und dann italienische Musik von Anfang vom 16. Jahrhundert und englische Lieder mit Lautenbegleitung. Und
davon immer andere Zupfinstrumente, ja.
Genau. Und wir haben gedacht, ja, was wollen wir aufnehmen als zuerst? Und irgendwie die größte Herausforderung scheint Dowland zu sein. Und wir haben dann in den besten Momenten, wir sind einfach von der Musik total weggetragen worden und wir haben Proben gemacht, ohne zu wissen, dass die Zeit vergeht und so weiter. Und diese Aufnahme ist dann ein Produkt, kann man nicht sagen, aber kommt aus dieser Art von Arbeiten. Und es ist immer mehr zu tun und schauspielerisch kann man natürlich viel machen, aber ich finde, sie hat von der Poesie, der Klang und der Stimme, bringt sie vieles zu dieser Musik, die nicht unbedingt man findet, wenn ein Engländer das macht.
Hence this glow with light on me.
Das ist wirklich eine Symbiose von lauten Klängen und Vokalen in diesem Stück. Eigentlich ein berühmtes Stück, Sorrow, Sorrow, Stay von John Dowland mit Mariana Flores und Ihnen, Hopkinson Smith. Wunderschön. Ich habe das Gefühl, nach diesem Stück ist der Sorrow wirklich etwas weniger. Also das, man besingt Sorrow.
Es wird veredelt.
Es wird veredelt und dadurch gibt es eine Katharsis, ja. und man ist... Vielleicht befreiter. Mir ist aufgefallen in diesem CD-Booklet, dass sie, also die Sängerin, sie Hoppy nennt. Ja. Ist das, wer nennt sie so? Ist das ihr?
Hey, alle von Anfang an.
Sie sind Hoppy.
Genau.
Und für ihre Studenten an der Schola, wo sie ja dann längstens selber unterrichtet haben?
Ja, die nennen mich auch Hoppy.
Die nennen sie Hoppy.
Zuerst haben sie ein bisschen Furcht, aber mit der Zeit, ja, jeder nennt mich das.
Haben Ihre Eltern Sie auch so genannt?
Ja, eigentlich Hopkinson ist kein richtiger Vorname, ist ein Nachname. Und die Familie geht mehrere Generationen zurück. Wir haben sogar einen Verwandten, der, ich glaube, mein 6. oder 7. Urgroßvater, Francis Hopkinson, war ein Unterschreiber der Unabhängigkeitsdeklaration. Ah. Und war Patriot, war auch Musiker in Philadelphia in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Ah, das ist also die Lösung Ihres Namens. Ich habe mich schon gefragt.
Ich bin der Einzige, glaube ich, der das als Vorname hat.
Als Vorname hat, genau. Ja, das Stück, das wir eben gehört haben, das stammt aus der CD Whose Heavenly Touch, eben mit Songs von John Dowland, in der Passage hier auf SRF 2 Kultur. Hopkinson Smith, Hoppy, ist heute mein Gast, Lautenist aus den USA, seit vielen Jahren in Basel ansässig. Was bedeutet es eigentlich für Sie, hier in der Schweiz zu leben? Ist das positiv, negativ?
Ich meine, jede Person und jedes Land hat Vor- und Nachteile. Aber wir haben wahnsinnig Glück hier in der Schweiz, dass von musikalischen her eine große Unterstützung besteht. Und ein Zentrum von meinem Leben hier natürlich ist das Schola Cantorum Basiliensis, diese Abteil für alte Musik an der Musikakademie in Basel. Deswegen bin ich hier gekommen zum Studieren und da habe ich mehr als 40 Jahre unterrichtet.
Und immer noch?
Immer noch. Und das ist so ein lebendiger Ort, wo interessante Lehrer und sehr interessanten Studenten zusammenkommen und bringen viele Ideen und viele verschiedene internationale Hintergründe. Und es ist ein sehr lebendiger, dynamischer Ort für einen Musiker in der alten Musik, so wie in der neuen Musik, so wie im Standard-Repertoire und so weiter. Es ist viel los hier in Basel.
Genau, die Scuola, die ist so ein bisschen ein Brennpunkt für die Szene der alten, der historischen Aufführungspraxis. Wunderbar, darum haben wir Leute wie Sie hier in Basel. Was halten Sie denn von den USA aktuell?
Okay, da sind die deprimierenden Elemente im politischen Feld. Ich will nicht meinen Blutdruck erhöhen.
Okay, wir lassen es lieber.
Ja. Aber ich glaube, wir sind in einem Moment, wo chaotische Elemente und unvoraussehbare und ganz primitiven Geister in der aktuellen Welt sind. Und jeder muss so viel wie er kann, persönlich, um die Welt besser zu machen.
Ja, Hopkinson-Smith, ich möchte gerne auf die Laute als Instrument zu reden kommen, noch kurz. Wie viele Instrumente haben Sie zu Hause?
Oh, ich habe einige, ja. Vihuela, ich habe mehrere Vihuelas. Vihuela ist dieses spanische 16. Jahrhundert-Instrument. Eine kleine Renaissance-Gitarre, das sind interessante Stücke. Das ist ein Instrument, was gebraucht wurde zum Begleiten von Romances zum Beispiel. Und dann, die Laute ist nicht nur ein Instrument, es ist eine Familie von Instrumenten, von sechskörigen Laute zu sieben, achtkörigen. Dann im 17. Jahrhundert ist eine andere Stimme oder sind mehrere Stimmungen entstanden. Dann ist die sogenannte Barocklaute, elfkörig, 13-körig, das ist dann Musik für 18. Jahrhundert von Sylvius Weiss und Johann Sebastian Bach, dann Theorben, Barockgitarren und so weiter.
Also unzählige, da ist ein ganzer Raum gefüllt oder wie?
Ungefähr.
Sind diese Instrumente die meisten nachgebaut, also vom 20. und 21. Jahrhundert? Oder
genau.
Gibt es auch wirklich alte darunter?
Ich habe zwei alte Instrumente, eine Gitarre, es sind zwei Gitarren. Eins ist aus Frankreich, Ende vom fünfkörigen Barockgitarre, Ende des 18. Jahrhunderts. Und der andere ist eine Gitarre, sechsseitige Gitarre von ungefähr 1820.
Ich habe kürzlich Sie in einem Konzert gehört in der Scuola und mir ist wieder aufgefallen, wie intim und leise dass dieses Instrument, die Laute, ist. Kam da nicht manchmal im Laufe der Jahre der Wunsch plötzlich auf, ich möchte jetzt mal einen größeren Konzertsaal füllen, bis ins Letzte, ich möchte das verstärken oder ich möchte mir von einem Instrumentenbauer ein Instrument bauen lassen, das lauter klingt wie eine Gitarre. War das nicht manchmal so ein geheimer Wunsch?
Eigentlich, wenn es funktionieren kann ohne Verstärkung, das heißt, wenn die Bedingungen gut sind, ist man froh, in so einem Raum zu spielen. Die Größe der Saal ist nicht der einzige Faktor. Zum Beispiel, ich habe mal in einem Cinema in Brasilien gespielt, mit 100 Plätzen, mit überhaupt keiner Akustik. Und da musste man verstärken. Ich habe mehrmals im Mozartsaal in
Wien.
In Wien, genau. Im Mozartsaal habe ich mehrmals gespielt. Da hast du 700 Plätze und es ist sehr intim. Es ist sehr intim.
Die Akustik ist auch sehr gut.
Es ist sehr gute Akustik und das ist so entstanden, dass alle sehen können. Und das zum Beispiel, das ist ein anderes Extrem. Immer wieder, es passiert, dass ich bin an einem Ort, wo unbedingt jemand die Konzertorganisatoren verstärken wollen. Und es ist auch lustig, es ist auch lustig. Aber es ist nicht die Feinheiten vom Klang, zum Beispiel in Melancholy Galliard, was wir gehört haben. Da ist es eher rauspressen, die Noten.
Genau. Aber sie sträuben sich nicht per se gegen das Verstärken ab und an.
Nein, ich kann lustig sein.
Okay. Genau. Also eigentlich ist ja die Aufnahmetechnik, dass man das kann, ist ja ein Segen für so ein Instrument, weil eben A Melancholy Galliard klingt so toll, wenn man sich das auf CD anhört, oder? Es ist eigentlich, die Technik ist da irgendwie ein Segen für diese Musik.
Ja, und irgendwie in einer Aufnahme ist es schon ganz anders als in einem Konzert. Und das, bis man auf die molekulare Ebene kommen kann mit dieser modernen Technik, ist eine tolle Sache. Man kann es nicht ganz vergleichen mit dem Erlebnis im Konzert.
Im Konzert, das stimmt, das ist immer etwas ganz Eigenes. Ich möchte gerne mit Ihnen zusammen, Hopkins & Smith, noch etwas in Ihrer großen Diskografie herumstöbern. Es ist wirklich eindrücklich, was Sie alles eingespielt haben. Spanische Musik, französische Renaissance, italienische Musik des 17. Jahrhunderts, Barockmusik aus Deutschland, dann natürlich eben englische Musik und. Und ein Album fällt besonders auf, und zwar haben Sie Bach eingespielt, die Partiten und Sonaten für Geige. Das war damals eine preisgekrönte CD. Wie geht das, ein Streichinstrument auf ein Zupfinstrument übertragen?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich die Stücke für Solo-Geige von Bach sind nicht nur für Solo-Geige, sondern die sind sehr oft konzipiert auf eine ideale Ebene. Und diese Ebene liegt außerhalb von jedem Instrument. Und Bach selber hat die Stücke für Geige am Klavichord gespielt. Und es gibt einen Bericht, der sagt, dass er hat dazu gespielt die Harmonien, die nicht möglich sind auf der Geige. Und das ist ein Beispiel von der, nicht nur ein Vorbild für uns, die andere Instrumente spielen, sondern ein Zeichen von der Offenheit, was Bach selber hatte, um seine eigenen Stücke zu rezyklieren, zum Beispiel. Wenn du denkst, er ist ein ökologischer Komponist, der viel Recycling von eigenen Werken gemacht hat, ist es nicht zu weit von der Wahrheit. Nur jetzt oft die Bach Solo-Geige und teilweise Solo-Cello-Stücke haben polyphonische Elemente, die eine besondere Herausforderung sind für ein Streichinstrument. Weil man muss von unten bis oben ganz schnell manchmal, und das gibt oft eine Geste, musikalische Geste, physische Geste, was etwas gegen die Musik ist.
Genau, also mit dem Bogen kann man ja nur eine Seite, also zwei aufs Mal streichen, und wenn das dreistimmig ist, dann muss man mit dem Bogen so arpeggiohaft rübergehen, und das zerstört eigentlich auf eine Art
diese Musik. Ich sage, bei den Geigenversionen ist es oft wie Felsen am Meer, wo ein Sturm kommt und große Wellen und so weiter. Es ist viel in Bewegung, und die Laute geht eher aufs Land, Hinterland, wo das ein bisschen ruhiger, ein bisschen bukolisch, und wo mit anderen Frieden man an diese polyphonischen Elemente kommen kann. Thank you.
ein Satz aus der Partita Nummer 1 von Johann Sebastian Bach für Geige in H-Moll, wobei Sie haben ja eben das nicht in der gleichen Tonart eingespielt, Hopkinson Smith.
Ja, das ist diese Partita wo mit 4 Grundsätzen und jeder Satz hat eine Double, eine Elaborierung. Und original ist in H-Moll. Ich habe das Ganze probiert in H-Moll. Ich habe es in C-Moll probiert und ich habe es in A-Moll probiert. Und A-Moll scheint die Tonart zu sein, die am meisten von so gefühlmäßigen Einheit mit der musikalischen Essenz hat.
Also auf der Laute.
Auf der Laute. Und wir müssen nicht vergessen, dass Bach selber hat immer wieder bei den Umarbeitungen von Stücken auch die Tonart geändert.
Genau, also transkribieren, das war sowieso zu der Zeit, man hat eben recycelt, wie Sie schon erwähnt haben, genau. Man hat transkribiert, man hat das alles gemacht, was dann später man in der Romantik natürlich gar nicht mehr machte.
Ja, manchmal Leute sagen, ah, aber die Tonart ist sakral, man soll das nicht ändern. Wenn die Musik dadurch aber leidet, gewinnt man nichts im Originaltonart zu transkribieren.
Und man muss dann schon ein absolutes Gehör haben, um das wirklich direkt zu hören? Also, ja. Wenn man das jetzt aus...
Ich glaube, wenn man ein bisschen einhört in dieser Tonart, verschwinden die Argumente.
Genau. Das haben wir ja eben gemacht und die Argumente sind tatsächlich verschwunden. Ja, eine wichtige Figur für alle lautenspielenden Menschen ist ein anderer Komponist, Silvius Leopold Weiss. Sie haben 1998 haben Sie Partitas für Laute von ihm eingespielt. Er ist 1750 in Dresden gestorben, 63-jährig, und ist eigentlich eine ganz andere Figur als John Dowland. Auch ein exzellenter Lautenist. Was mögen Sie an Weiss?
Weiss war ein wahnsinniger, kreativer Geist für die Laute. Und die Stücke von Weiss sind richtig am Instrument geboren. Und ich sage im Vergleich, die Musik von Bach ist im Himmel geboren. Aber Weiss haben wir eine tolle Virtuos, der sehr klug war und sehr viel Neues für die Laute. Und außerdem hat er so viele Stücke für die Laute, mehr als 600 Stücke für die Laute geschrieben, viel mehr als jeglicher andere Komponist.
Dann hören wir jetzt doch diese irdischere Musik an, nach dem himmlischen Bach. Wie Sie die Gigue in D-Dur von Silvius Leopold Weiss spielen. Thank you. Für Laute von Silvius Leopold Weiss, der, wie Sie sagten, über 600 Stücke komponiert hat, hört man das diesen Stücken an, dass er quasi ein Vielschreiber war?
Es gibt Stücke von Weiss, die nicht ganz den Geist haben, wie dieses Stück, was wir gerade gehört haben. Aber er ist sehr selten banal, sagen wir. Und oft sind richtig tolle, großartige Stücke, was er geschrieben hat.
Das ist ja selten, dass man so viel schreibt und trotzdem ist das meiste auf einem sehr guten Niveau. Ich finde eigentlich, man könnte ganz viele Meditationskurse, die teuer sind, und Achtsamkeitsseminare müsste man gar nicht machen, wenn man sich einfach diese Musik anhört. Man versinkt
sehr gut,
wirklich.
Sehr gut gesagt.
Jedenfalls, wenn Sie es spielen, so wie das eben der Fall war. Hopkins & Smith, Sie haben meines Wissens kaum oder keine zeitgenössische Musik eingespielt. Natürlich ist das auch nicht ein Instrument, das dazu einlädt. Hatten Sie nie Lust oder machen Sie das in Ihrem nächsten Leben?
Es ist so, ich bin immer interessiert in moderner Musik. Und ich sage modern, ich sage wie Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Und ich habe mehrere Freunde, die Komponisten sind. Und ich habe nichts dagegen, moderne Stücke auf die Laute oder sonst ein altes Zupfinstrument zu spielen. Zwei Stücke habe ich gespielt und die beide von Christian Rivet, ein französischer Komponist. Er hat ein sehr schönes Stück für Barockgitarre, sehr meditativ geschrieben, und das habe ich mehrmals gespielt, vor allem in Frankreich, einmal in einem Festival in Spanien. Und neuerdings hat er ein Stück für die Laute geschrieben, und das habe ich uraufgeführt, ich glaube im letzten Sommer 2019 in Frankreich. Und das war auch ein sehr interessantes Stück.
Und Sie gehen selber an Konzerte, wenn
immer
Sie jetzt
wieder.
Sie haben Freunde mit...
Ich meine, dass ich das so in der Tiefe mache, wie ich die alte Musik spiele, das muss ein bisschen warten. Aber ich zum Beispiel als Lulu von Berg hier läuft im Oper, da bin ich zweimal gegangen und das hat mich total, total berührt. Die nicht so viel das Bühnenbild, aber die Orchester war total gut vorbereitet und sehr schön zusammen, und das war, ich habe sehr gern Alban Berg, aber das ist mehrere Jahre her natürlich.
Ja, wir haben nun einen Einblick bekommen in Ihr Leben. Etwas interessiert mich schon noch. Wenn man es nicht sieht, weiß man es nicht, aber es sind unglaublich komplexe Abläufe, die linke und die rechte Hand da machen müssen an der Laute. Das ist wirklich jahrelanges Training, stundenlang, und auch dann muss man immer noch dranbleiben. Haben Sie mal Ihre Hände versichern lassen?
Nicht versichern, aber ich passe ein bisschen mehr auf als früher.
Also das heißt Gartenarbeit?
Oder schwere Sachen. Ich habe schon Fehler gemacht. Einmal sind wir in den Ferien, wir haben drei Kinder, wir sind in die Ferien gegangen und wir haben gedacht, ja, ein großer Koffer für alle. Und ich habe das natürlich getragen und dann ein bisschen nachher gelitten mit der rechten Hand und so. Und ich passe ein bisschen auf mit schwerer Arbeit.
Und ist nie etwas wirklich passiert?
In einem Moment ist alles passiert, aber keine gebrochenen Finger oder Ärmel oder so.
Sehr gut, dann hatten Sie Glück. Ja, wie gesagt, wir haben einen Einblick bekommen in Ihr Leben, Hopkins & Smith, in die Jahrzehnte, die Sie als Musiker geprägt haben in der Schweiz und international. Man könnte noch lange weiterreden, die Zeit ist leider schon wieder vorbei. Spannend, was Sie alles erlebt haben, und Sie können sich zum Schluss eine Musik wünschen, entweder mit Ihnen oder aber etwas, was Ihnen sonst wichtig ist, irgendeine Aufnahme, die Sie lieben. Sie können mir das sagen jetzt und wir spielen das dann als Abschluss ein.
Okay, das ist ein Stück von einer Geigerin gespielt, das ist von Ludwig Spohr, die, und es ist ein Konzert, aber hier in Bearbeitung für Geige und Klavier, im Jahre 1926 aufgenommen. Und was mich besonders berührt hier, ist der Klang. Ich meine, trotz aller Imperfektionen in Aufnahmetechnik damals, man hat einen Klang mit Kern, wo die Künstlerin sich total identifiziert mit jedem Moment, wo der Bogen auf den Saiten ist. Und sie hat einen Sinn für Klang und Modulation von Klang und für Dynamik. Und das ist mein Wahl. Das ist Nummer eins.
Dieses Stück an mit der Geigerin Marie Soldat
Röger. Röger.
Fast 100-jährig ist diese Aufnahme von Louis Spohr, das Adagio aus dem Geigenkonzert Nummer 9, eingerichtet für Klavier und Geige. Vielen Dank, Hopkinson Smith,
bitte,
dass Sie hier ins Studio gekommen sind. Mein Name ist Annelies Berger. Eine historische, fast 100-jährige Aufnahme mit der Geigerin Marie-Soldat Röger und mit dem Pianisten Otto Schulhoff mit dem Adagio von Louis Spohr aus seinem Violinkonzert Nummer 9, eingerichtet für Geige und Klavier. Der heutige Passagengast, der Lautenist Hopkinson Smith, ist dem Charme dieser historischen Aufnahme erlegen und hat sich diese Musik gewünscht als Abschluss der Passage. Mein Name ist Annelies Berger und Sie finden diese Sendung auch online srf.ch/podcast.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.